Vor beinahe 1500 Jahren geschah etwas Furchterregendes, etwas, das das Klima der Erde für immer veränderte, etwas, das niemand erklären konnte. Die Sonne begann sich zu verdunkeln, blutroter Regen fiel vom Himmel, feiner Staub lag wie ein Schleier über der Erde. Der Winter blieb, 2 Jahre lang. Dann kamen Dürre, Hungersnot, Seuchen. Der Tod griff um sich. Ganze Städte verschwanden, Zivilisationen zerbrachen. Und niemand verstand, warum. Es war eine Katastrophe, eine, die Millionen von Menschen betraf, auf jedem Kontinent. Aber was war sie? Die Katastrophe der Mitte des 6. Jahrhunderts nach Christus zählt heute zu den folgenreichsten Ereignissen der vergangenen 2000 Jahre. Sie legte, so glauben manche, den Grundstein für die Welt, in der wir heute leben. 5 Jahre lang saß der Historiker und Archäologe David Keyes auf dem Dachboden seines unscheinbaren Hauses in einem ruhigen Vorort. Dort arbeitete er an einer globalen Spurensuche. Er sprach mit über 80 Expertinnen und Experten über Dürre, Hungersnöte, Flutkatastrophen, kosmische Ereignisse, Umweltzerstörung, Epidemien und antike Kriege. Er studierte Chroniken und Aufzeichnungen aus dem 6. und 7. Jahrhundert nach Christus aus allen Teilen der Welt. Sein Buch erzählt die Geschichte einer verborgenen Katastrophe, vergraben im Herzen des finsteren Mittelalters. Ein Klimaereignis, das laut Keyes den Lauf der Geschichte für immer verändert hat. Alles begann im Jahr 1994 bei einer archäologischen Konferenz. Ein Vortrag fesselte ihn besonders, gehalten von einem Mann namens Mike Bailey, einem Experten für Baumringe. Bailey zeigte, wie überall auf der Welt die Baumringe im 6. Jahrhundert plötzlich aus dem Gleichgewicht geraten waren. Schon 3 Jahrzehnte zuvor, damals noch Physikstudent, hatte Professor Mike Bailey an der Queen's University in Belfast eine revolutionäre Idee. Er entwickelte ein Computermodell, das Baumringe wissenschaftlich auswerten konnte. Denn Bäume sind stille Zeugen des Wetters. In jedem Jahr legen sie eine neue Wachstumsschicht an, sichtbar als ein Jahresring. Breite Ringe stehen für gute Jahre, schmale Ringe für schlechte. Durch das Vergleichen dieser Muster lässt sich exakt datieren, wann ein Baum gewachsen ist, selbst über viele Jahrtausende hinweg. Bailey's Software, die die Ringmuster abgleicht, wird heute weltweit genutzt. Über 30 Jahre lang sammelten Labore in ganz Europa Daten von lebenden Bäumen, historischen Gebäuden, Moorfunden. Durch das Überlappen der Muster entstand ein ununterbrochener Klimakalender, der sich Jahrtausende zurückverfolgen lässt. Bailey zeigte Keyes ein Beispiel aus Irland. 2 Proben aus demselben Gebäude. Dieselbe Mutterpflanze. Ein charakteristischer Bruch in den Wachstumsraten, genau zur Zeit der Katastrophe. 14 Jahre dauerte allein der Aufbau der irischen Eichenchronologie. Heute können Wissenschaftler dort das Wetter jedes einzelnen Jahres der letzten 7.500 Jahre rekonstruieren. Eine wissenschaftliche Sensation. Doch warum hörten die Bäume in den Jahren rund um 536 plötzlich auf zu wachsen? Bailey vermutete extreme Umweltbedingungen und wurde fündig. Ein finnischer Kollege hatte ein dramatisches Absinken der Wachstumsraten im Jahr 536 festgestellt, mit einem kurzen Zwischenhoch um 537 und 538, gefolgt von einem erneuten Einbruch um 542. Ein Muster wurde sichtbar. Und dieses Muster zeigte sich überall. In Kalifornien offenbarten die Baumringe der Föhren aus der Sierra Nevada, dass die Jahre 535, 536 und 541 zu den 4 schlimmsten Wachstumsjahren der letzten 2000 Jahre gehörten. In Chile wiesen Fitzroya-Bäume den stärksten Rückgang des Sommerwachstums in den letzten 1600 Jahren auf. Und in Sibirien verzeichnete man in den 530er und 40er Jahren einen 20 Jahre andauernden Wachstumsrückgang, der gravierendste der letzten 1900 Jahre. Was war der Grund? War es Dunkelheit, Kälte, Luftverschmutzung oder eine gewaltige Dürre? Für Mike Bailey lag die Antwort in der Mikroskopie. Ein Eichenring aus dem Jahr 536 zeigte Zellen, wie man sie sonst nur im Winter sieht, nun auch im Sommer. Ein deutscher Kollege schickte ihm ein Bild. Die für das Frühjahr typischen Leitgefäße waren in diesem Jahr besonders klein und über die gesamte Sommerwachstumsphase verteilt. Etwas Gewaltiges hatte das Wachstum gestört. Etwas, das weltweit sichtbar war und tief in das Holz der Erde eingebrannt wurde. Es gilt heute als sehr wahrscheinlich, das, was sich in der Mitte des 6. Jahrhunderts nach Christus über die ganze Welt legte, war das Ergebnis massiver Frostschäden. Die weltweiten Spuren deuten eindeutig darauf hin, es war eine Zeit extremer Kälte. Und diese Kälte hielt lange an. Professor Mike Bailey aus Irland konnte diese Hypothese sogar archäologisch untermauern. Viel von dem Holz, das er datierte, stammte aus sogenannten Crannogs, künstlichen Inseln mit Holzbefestigungen. Zufluchtsorte, die Menschen in Zeiten der Not und familiärer Fehden bauten. Bailey nahm David Keyes mit zu den Überresten einer dieser Anlagen, im Loch Catherine nahe der Stadt Omagh. Dort, unter Wasser, lagen noch immer die Balken der äußeren Schutzmauer. Mein erster Verdacht, dass hier etwas Größeres im Gange war, kam von Holzfunden an genau solchen Orten, sagt Bailey. Die Mitte des 6. Jahrhunderts markiert den Beginn des Baus solcher Rückzugsorte. Und ich glaube, das hängt direkt mit den feindlichen Bedingungen zusammen, die durch das Klimadesaster ausgelöst wurden. Schaut man sich das Gesamtbild an, dann scheint sich in etwa um das Jahr 536 eine etwa 10 Jahre andauernde Periode extremer Not entfaltet zu haben. Die Anzeichen, eine massive Kälteperiode, verbunden mit vermindertem Sonnenlicht. Ein tödlicher Cocktail für die Landwirtschaft. Die Menschen, zum Beispiel in Irland, mussten plötzlich ganz auf nicht landwirtschaftliche Ressourcen zurückgreifen. Sie gingen fischen, sie gingen jagen, sie kämpften ums tägliche Überleben. Ich bin sicher, das Leben in dieser Zeit war hier ausgesprochen trostlos, sagt Bailey. David Keyes war inzwischen tief in die Geschichte hineingezogen. Nicht nur wegen der Baumringdaten, sondern weil immer klarer wurde, die Menschen jener Zeit litten wirklich. Und sie hinterließen Zeugnisse. Sein nächster Schritt. Gibt es schriftliche Berichte aus der damaligen Zeit? Hinweise auf den Zusammenbruch des Klimas? Die größte Zivilisation des 6. Jahrhunderts war noch immer das Römische Reich, inzwischen mit seinem Zentrum in Konstantinopel. Rom selbst war ein Jahrhundert zuvor von Hunnen und Goten verwüstet worden. Doch das Reich war wieder erstarkt und dominierte erneut die Mittelmeerregion. Durch Kontakte zu Altphilologen stieß Keyes auf eine Reihe römischer Quellen mit erstaunlichen Berichten über das Wetter jener Jahre. Ein besonders eindringlicher Augenzeuge war der syrische Bischof Johannes von Ephesus. Er berichtete über die Jahre 535 und 536. Ein Zeichen ging von der Sonne aus. So etwas war noch nie gesehen oder berichtet worden. Die Sonne verdunkelte sich. 18 Monate lang. Jeden Tag schien sie nur für etwa 4 Stunden. Und selbst dieses Licht war nur ein fahler Schatten. Die Menschen sagten, die Sonne würde nie wieder ihre volle Kraft entfalten. Solche Worte waren außergewöhnlich, denn Historiker jener Zeit erwähnten das Wetter nur, wenn es wirklich dramatisch war. Ein Komet? Ja, Eine 2 Jahre andauernde Verdunkelung der Sonne? Unvorstellbar. Und doch? Johannes schreibt es. Aus Konstantinopel. Cassiodorus, ein Zeitgenosse in Italien, bestätigt es. Ein Frühling ohne Milde. Ein Sommer ohne Wärme. Die Monate, in denen das Getreide hätte reifen sollen, wurden von Nordwinden durchkühlt. Der Regen blieb aus und der Schnitter fürchtete neuen Frost. Diese Berichte aus dem Mittelmeerraum waren schon eindrucksvoll. Doch was sagen die anderen Kulturen? Kies durchsuchte die Aufzeichnungen aus Nord- und Südchina, Korea und Japan. Über 30 Quellen nahm er unter die Lupe. Etwa ein Dutzend von ihnen erwähnen entweder direkt die Verdunkelung der Sonne oder ihre unmittelbaren klimatischen Folgen. Im Jahr 540 schrieb der japanische Großkönig: Nahrung ist das Fundament des Reiches. 10.000 Ketten aus Gold und Silber können den Hunger nicht stillen. Was nützt eine Schatzkammer voller Perlen dem, der an Kälte und Hunger leidet? Und in der Nanshi, einer Chronik aus Südchina, heißt es: Gelber Staub fiel vom Himmel, wie Schnee. Man konnte ihn mit den Händen auflesen. Kies erkannte nun, was zunächst wie eine regionale Anomalie erschien, war in Wahrheit ein globales Desaster. Nicht nur Europa, nicht nur Asien. Die ganze Welt war betroffen. Die große Frage war nur noch: Was hatte es ausgelöst? 3 Möglichkeiten standen im Raum. Ein Asteroid, ein Komet oder ein Vulkanausbruch. Stell dir vor, du lebst in der Mitte des 6. Jahrhunderts. Die Sonne verdunkelt sich. Die Ernten fallen aus. Der Winter hört nicht auf. Die Bäume hören auf zu wachsen. Die Welt erstarrt. Was immer dieses Ereignis verursacht hatte, es musste tausende Kubikkilometer an Staub und Asche in die Atmosphäre geschleudert haben. War es ein kosmischer Einschlag? Ein Vulkan? Am Forschungszentrum Los Alamos, dem Geburtsort der Atombombe, untersuchen Wissenschaftler die Auswirkungen von Nuklearexplosionen und Kollisionen mit Himmelskörpern. Es gibt viele Hinweise darauf, dass die Erde immer wieder von Asteroiden und Kometen getroffen wird. Große und kleine. Meteoriten sind kleinere Gesteinsbrocken, meist harmlos. Asteroiden dagegen sind riesige Felsbrocken. Wenn sie auf der Erde einschlagen, schleudern sie gigantische Mengen Staub in die Atmosphäre. David Kies bat einen Astrophysiker zu berechnen, wie groß ein Einschlagkörper sein müsste, um eine globale Klimakatastrophe von mindestens 10 Jahren Dauer auszulösen. Die Antwort: ein Asteroid von etwa 4 Kilometern Durchmesser. Ein Komet, der weniger dicht ist, müsste sogar noch größer sein, etwa 6 Kilometer breit. So ein Einschlag hätte verheerende Auswirkungen auf unsere Welt. Und genau das könnte damals geschehen sein. Stellen wir uns vor: Ein Asteroid nähert sich der Erde. Nur etwas mehr als 2 Tage vor dem Einschlag erscheint er am Himmel. Nicht mehr als ein schwacher Lichtpunkt in der Nacht. Doch mit jeder Stunde kommt er näher. Und er wird heller, größer, unaufhaltsam. Etwa 30 Minuten vor dem Einschlag wäre er das hellste Objekt am Himmel. Und dann? Ja. Dann würde ihn niemand mehr übersehen können. Aber es wäre zu spät. Zu handeln gäbe es nichts mehr. Vom Eintritt in die Erdatmosphäre bis zum Aufprall auf Meereshöhe vergehen gerade einmal 8 Sekunden. Ein blendender Feuerball, lautlos, denn er rast mit 20-facher Schallgeschwindigkeit durch die Luft. Der erste Ton, ein gewaltiger Knall, würde uns erst Minuten nach dem Lichtblitz erreichen. Dann der Einschlag. Der Asteroid verdampft augenblicklich in einer gigantischen Explosion aus Feuer und Druck. Ein Ereignis solchen Ausmaßes Hätte das nicht eine Zivilisation registrieren müssen? Doch erstaunlicherweise, keine einzige Kultur des 6. Jahrhunderts berichtet von einem solchen Einschlag. Und auch geologische Spuren fehlen. Kein Krater, kein Einschlagsbeweis. Ein Einschlag vor weniger als 1500 Jahren. Das wäre geologisch gesehen fast gestern gewesen. Ein Krater dieses Ausmaßes wäre längst entdeckt worden. So wie jener, der vor 65 Millionen Jahren das Ende der Dinosaurier brachte. Doch das Fehlen eines Kraters schließt ein kosmisches Ereignis nicht automatisch aus. 70% der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Was, wenn der Einschlag im Ozean stattfand? Ein solcher Einschlag würde eine gewaltige Welle erzeugen, Kilometer hoch. Tsunamis von apokalyptischer Wucht würden ganze Küstenlinien überfluten. Und doch, auch hier fehlt der Beweis. Keine Zivilisation berichtet von einer solchen Flut. Und Wissenschaftler fanden keine Hinweise auf unterbrochenes Pflanzenwachstum in Küstenregionen zu jener Zeit. Es scheint also keinen direkten Einschlag gegeben zu haben. Die Spurensuche richtete sich nun auf eine andere Möglichkeit. Ein Vulkanausbruch oder ein anderes kosmisches Phänomen. Nicht ein ganzer Komet, der auf die Erde prallt, sondern einer, der in der Atmosphäre zerbricht und explodiert. Eine Theorie, die Professor Mike Bailey ins Spiel brachte. Er beschrieb ein mögliches Bombardement-Ereignis, ein Schwarm kleiner Kometenfragmente, die innerhalb kurzer Zeit auf die Erdatmosphäre treffen und dort explodieren. Das Modell dafür liefert das sogenannte Tunguska-Ereignis im Jahr 1908 über Sibirien. Damals explodierte ein Himmelskörper in der Atmosphäre mit der Wucht von 20 Millionen Tonnen TNT. Ein sogenannter Luftstoß, der riesige Waldflächen zerstörte, ohne dabei einen Krater zu hinterlassen. Zwar wurden damals nicht genug Feinstaubpartikel freigesetzt, um das Klima zu verändern, aber Bailey glaubt, eine ganze Reihe solcher Explosionen könnte genau das bewirken. Wenn viele solcher Objekte gleichzeitig in die Atmosphäre eintreten, sagt er, dann schleudern sie gewaltige Mengen Staub in die Luft und verursachen eine globale Verdunkelung. Und dann gibt es noch eine unerwartete Quelle, die Mythen. Bailey untersuchte die Legenden um eine der bekanntesten Figuren der Geschichte, König Artus. Im 6. Jahrhundert soll er gelebt haben, zur selben Zeit wie die Klimakatastrophe. Viele spätere Überlieferungen berichten, dass Artus im Westen Britanniens regierte und dass sein Reich in seinen letzten Tagen zu einer trostlosen Einöde wurde. Auffällig, der Tod von König Artus wird auf die Jahre 539 bis 542 nach Christus datiert. Genau in das Zentrum der damaligen Katastrophe. In den Legenden ist von schrecklichen Schlägen vom Himmel die Rede, die sein Volk heimsuchten. Für Mike Bailey ist das mehr als nur dichterische Ausschmückung. Er sieht darin ein Symbol für einen echten Himmelssturm, verursacht durch einen zerfallenden Kometen. Geht man noch weiter zurück, so zeigt sich, Artus könnte mythologisch auf den keltischen Gott Luch zurückgehen. Ein Sonnengott, der aus dem Westen kommt. Mit einem langen Arm, vielleicht eine Beschreibung für einen Kometenschweif. Luch war bekannt dafür, vernichtende Schläge auszuteilen. Ein kosmisches Omen, verankert im Gedächtnis der Völker? Allmählich blieben nur noch zwei realistische Möglichkeiten. Ein kosmisches Bombardement oder ein gewaltiger Vulkanausbruch. Aber welches war es? David Keyes stieß schließlich auf einen Ort, der vielleicht die endgültige Antwort liefern konnte: die Eiskappen der Erde. Seit über einem Jahrzehnt entnehmen internationale Forschungsteams aus Grönland und der Antarktis Eiskerne, bis zu 1000 Meter tief. So wie Bäume Jahresringe bilden, so bildet sich im Eis jedes Jahr eine neue Schicht Schnee. Und in jeder dieser Schichten ist gespeichert, was damals in der Atmosphäre war. Ein Archiv des Himmels, ein chemisches Gedächtnis der Erde. Diese Eiskerne lassen sich mit anderen Datenquellen abgleichen, mit Baumringen, Sedimenten, Seeablagerungen. Doch das Besondere am Eis, es stammt direkt aus der Atmosphäre selbst. Professor Hammer und sein Team untersuchten gerade eine neue Eisprobe aus Grönland, aus der Zeit um das Jahr 535 nach Christus. Wenn ein Komet oder Asteroid in der Atmosphäre explodiert war, müssten sich darin Spuren von seltenen Elementen wie Iridium finden. War es dagegen ein Vulkan, so müsste man erhöhte Mengen an Schwefelsäure entdecken, das chemische Markenzeichen eines Ausbruchs. Sulfate, die von der Explosion in die Atmosphäre geschleudert wurden, würden vom Wind verteilt, mit Regen und Schnee niedergehen und schließlich im Eis konserviert. Was wir jetzt tun werden, erklärt ein Mitglied des Teams, ist eine Eisprobe aus dem Jahr 535 nach Christus zu entnehmen. Bevor der Eiskern analysiert werden kann, muss er gereinigt werden. Zunächst grob, dann sorgfältig auf allen Seiten. Denn jede Verunreinigung von außen könnte das Ergebnis verfälschen. Am Ende wird der Kern in 5 cm lange Stücke zerschnitten. Jedes dieser Stücke wird einzeln geschmolzen und analysiert. Die Analyse läuft jetzt automatisch, erklärt ein Wissenschaftler. Die Ergebnisse erscheinen als Chromatogramme auf dem Bildschirm. Was aber verrät uns dieses Eis wirklich? Enthält es Spuren eines Kometen oder Rückstände eines Vulkanausbruchs? Ein Blick auf die Daten zeigt, der Schwefelsäurewert steigt deutlich an. Ein klares Indiz dafür, dass Schwefelsäure in die Atmosphäre gelangte, und das spricht für einen Vulkanausbruch. Und nicht irgendeiner. Sehen Sie hier, sagt der Forscher, diese enorme Konzentration von Sulfaten, die sich über mehrere Jahre hält. Sie ist höher als alles, was wir sonst in diesem Abschnitt der Klimageschichte finden. Und sie fällt genau in die Jahre um 535 nach Christus. Es besteht kein Zweifel. Es war ein gewaltiger Ausbruch. Die Analyse der Eiskerne aus Grönland liefert eindeutige Hinweise. Keine Kometenpartikel, aber jede Menge Schwefelsäure. Doch um einen wirklich globalen Klimaeinbruch zu verursachen, muss mehr passieren. Ein solcher Ausbruch muss in beiden Hemisphären Spuren hinterlassen, also in der Antarktis und in Grönland. Die Daten aus der Antarktis sind weniger präzise, aber selbst dort finden Wissenschaftler ein deutliches Signal, ein lang anhaltender Schwefeleintrag, fast zeitgleich mit dem grönländischen Peak. Beide Pole erzählen dieselbe Geschichte. Eine massive Freisetzung von Schwefel in der Mitte des 6. Jahrhunderts. Ein Beweis dafür, dass ein Vulkanausbruch das weltweite Klima ins Wanken brachte. Dass Vulkane derartiges bewirken können, erscheint vielen Menschen fremd. Aber Baumringe und Eiskerne zeigen klar, etwa einmal pro Jahrtausend kommt es zu dramatischen Klimaeinbrüchen. Das Ereignis im 6. Jahrhundert war lediglich das jüngste dieser Art. Was viele überrascht, die letzten 100 Jahre, sagt ein Vulkanologe, waren erstaunlich ruhig. Geht man zurück ins 19., 18. oder 17. Jahrhundert, da gab es viele Vulkanausbrüche, oft in kurzen Abständen. Manchmal überlappten sich die Partikel in der Stratosphäre sogar. Es heißt sogar, dass William Turners berühmte glutrote Sonnenuntergänge nicht nur künstlerische Fantasie waren, sondern reale Darstellungen dessen, wie der Himmel damals tatsächlich aussah. Wir leben auf einem Planeten mit über 200 aktiven Vulkanen. Und auch wenn sie heute ruhig erscheinen, Ein einziger großer Ausbruch kann alles verändern. Ein solcher Ausbruch muss jedoch nahe dem Äquator erfolgen, damit Winde den Staub in beide Hemisphären tragen können. Und genau dort, im tropischen Gürtel, gibt es über 90 Vulkane. David Keyes wollte nun herausfinden, welcher von ihnen war es. Er begann seine Suche in Südostasien, jener Region, die die höchste Dichte großer Vulkane aufweist, von Indien über Sumatra und Java bis zu den Philippinen und Japan. Er wandte sich der mächtigsten Zivilisation in der Nähe zu, dem antiken China. Und tatsächlich fand er einen vielversprechenden Eintrag. Im Februar des Jahres 535 berichten chinesische Chronisten von einem gewaltigen Knall, einem donnernden Geräusch aus südwestlicher Richtung. Kein Blitz, kein Regen. Nur dieser eine, mächtige Klang. Ein merkwürdiger, isolierter Bericht. Und der Süden Chinas weist direkt auf das indonesische Archipel. Ein Geräusch, das die Menschen über 3000 Meilen hinweg hörten, konnte es wirklich ein Vulkanausbruch gewesen sein? Um das herauszufinden, wandte sich Keyes an Physiker des Los Alamos Forschungszentrums in New Mexico. Dort erklärte man ihm, eine plötzliche, explosive Eruption erzeugt eine Schockwelle. Diese breitet sich aus, über tausende Kilometer hinweg. Die hohen Frequenzen gehen dabei verloren. Übrig bleiben nur tiefe Töne, sogenannte Infraschallwellen unter 10 Hertz. Was man also auf große Entfernung hören würde, wäre ein dumpfes Grollen, wie ferner Donner. Und dann machte Keyes eine weitere Entdeckung. Ein Hinweis, verborgen in den Archiven des javanischen Königshauses. Im Palast von Surakarta wird ein riesiges Manuskript aufbewahrt. Das Buch der Könige. Es wurde im 19. Jahrhundert niedergeschrieben, basiert aber auf deutlich älteren Quellen. Darin findet sich ein bemerkender Bericht. Ein gewaltiger Donner, gefolgt von einem fürchterlichen Beben der Erde. Pechschwarze Dunkelheit, Blitze, Sturm, ein tobender Wind, begleitet von heftigem Regen. Ein tödlicher Sturm, der in kürzester Zeit die ganze Welt verdunkelte. Ein Naturereignis biblischen Ausmaßes. Erlebt, beschrieben, weitergegeben, über Jahrhunderte. Die Spur führte direkt ins Herz Indonesiens. Und David Keyes war sich sicher, der Ursprung der Katastrophe, die das 6. Jahrhundert erschütterte, lag tief in einem feuerspeienden Berg, verborgen unter dichtem Dschungel. Irgendwo im Ring aus Feuer und Asche. Dann kam die große Flut. Als sich die Wassermassen schließlich zurückzogen, offenbarte sich das Unfassbare. Die Insel Java war entzwei gerissen worden. Und im Westen war eine neue Insel entstanden. Sumatra. Hatte David Keyes tatsächlich den entscheidenden Hinweis gefunden? Verborgen im Buch der Könige? Die Geophysiker, die er zu Rate zog, waren sich einig. Die Beschreibung in dem alten Manuskript passte exakt auf einen gewaltigen Vulkanausbruch. Solch ein Ereignis auszudenken, das wäre nahezu unmöglich gewesen. Aber welcher der vielen indonesischen Vulkane war gemeint? Es gab einen entscheidenden Hinweis. Nur ein einziger großer Vulkan liegt genau zwischen Sumatra und Java. Der legendäre Krakatau, der wohl berüchtigtste Vulkan der Welt, bekannt durch seinen letzten großen Ausbruch im Jahr 1883. Doch konnte Keyes beweisen, dass Krakatau auch der Auslöser der Katastrophe im 6. Jahrhundert war? Der isländische Vulkanologe Professor Haraldur Sigurdsson, heute in den Vereinigten Staaten tätig, schloss sich der Spurensuche an. Er hatte den Vulkan bereits mehrfach untersucht und wusste von einem Geheimnis tief im Gestein. Ein uralter Ausbruch, weit gewaltiger als der von 1883. Vor etwa 5 Jahren, erinnert sich Sigurdsson, entdeckten wir beim Forschen eine gewaltige Ascheschicht, Überreste eines Ausbruchs, der deutlich größer war. Doch damals fehlten uns Zeit und Mittel, um ihn genau zu untersuchen. Nun aber bot sich die Gelegenheit. Ein Team von Channel 4 finanzierte die Expedition. Professor Sigurdsson sollte die Theorie von Kies überprüfen und den Ausbruch datieren. Krakatau ist heute Teil einer Inselgruppe, unbewohnte Regenwaldinseln westlich von Java, direkt südlich des Äquators. Im Jahr 1883 explodierte Krakatau mit apokalyptischer Gewalt. Über 36.000 Menschen starben. Das erste Ziel der Expedition: Anak Krakatau, das Kind von Krakatau. Diese neue Vulkaninsel entstand nach dem historischen Ausbruch und wächst seither unaufhörlich. Ein Feuerberg, gefährlich und jung. Wenn man einmal direkt davor steht, sagt Sigurdsson, erkennt man, dass manche dieser Felsbrocken so groß sind wie Häuser, 5 oder 6 Meter im Durchmesser. Sie wurden bei Explosionen durch die Luft geschleudert, wie Bomben. Und beim Aufprall hinterlassen sie tiefe Krater. Ein riesiger Fels, fast 2 Meter hoch, über 4 Meter breit, liegt wie ein Mahnmal inmitten des Vulkanschutts. Hier könnte man sich bei einer Explosion verstecken, scherzt der Vulkanologe. Aber hoffen wir, dass heute nichts in unsere Richtung fliegt. Nur 2 Stunden nach ihrer Abfahrt ließ Anak Krakatau erneut seine Kraft spüren. Lavafontänen, glühende Steine, Rauch. Ein Feuerwerk der Natur, atemberaubend und bedrohlich zugleich. Doch Sigurdsson wollte weiter zurück. Nicht Jahre, sondern Jahrhunderte. Zurück in eine Zeit vor Anak Krakatau. Seit Jahrzehnten vermuten Forscher, dass in Krakatau ein Geheimnis schlummert. Ein uralter Superausbruch. Illustrationen aus den 20er Jahren zeigten ein mögliches Muster. Zuerst der alte Krakatau, der möglicherweise um das Jahr 535 explodierte. Dann eine Phase des Wachstums bis zum Ausbruch von 1883. Und schließlich die heutigen Inseln. Vor 5 Jahren hatte Sigurdsson mit Sonar den Meeresboden kartiert. Die Daten zeigten die Umrisse einer riesigen Caldera, ein kreisförmiger Krater, der von einem massiven Vulkanausbruch zeugt. Da draußen, unter der Wasseroberfläche, liegt eine Struktur, viel größer als die heutige Insel, erklärt er. Was wir dort im Norden und Osten sehen, könnte die Überreste eines gigantischen, längst vergessenen Ausbruchs sein. Aber um den Beweis zu liefern, braucht es etwas Konkretes. Holzkohle. Wenn glühende Lava Bäume verbrennt, entstehen verkohlte Überreste. Und diese können im Labor durch Radiokohlenstoffdatierung zeitlich exakt eingeordnet werden. Die Hoffnung, Holzkohle innerhalb der Ascheschicht eines uralten Ausbruchs, oder zumindest direkt darüber oder darunter. Doch die Suche ist mühsam, gefährlich und wie die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ich stehe hier mitten in einer massiven pyroklastischen Ablagerung, sagt Sigurdsson, wahrscheinlich verursacht durch einen Ausbruch im 6. Jahrhundert nach Christus. Wenn ich hier Holzkohle finde, können wir dieses Ereignis endlich datieren. Die Schichten rund um Krakatau erzählen Geschichten aus Hunderttausenden von Jahren. Selbst wenn es nur gelingt, das Ereignis auf einen Zeitraum von einigen tausend Jahren einzugrenzen, wäre das ein gewaltiger Schritt nach vorn. Doch tropische Vulkane sind oft trügerisch leer. Ständige Eruptionen verhindern, dass sich Vegetation langfristig hält. Daher findet sich, trotz des Regenwaldes ringsum, oft kaum verbranntes Holz. Der Vulkan schweigt nicht. Aber ob er sein ältestes Geheimnis preisgibt, das ist ungewiss. Die Suche nach verkohltem Holz in der Ascheschicht von Krakatau war schwieriger als erwartet. Die wenigen Inselteile, die überhaupt noch über den Meeresspiegel ragen, bieten nur eine sehr begrenzte Fläche für die Untersuchung. Während seiner zweiwöchigen Expedition auf Krakatau konnte Professor Haraldur Sigurdsson lediglich 10 Holzkohleproben sichern. Doch keine davon stammte direkt aus der Hauptschicht des vermuteten Großausbruchs. Dennoch gelang es ihm, brauchbare Proben oberhalb dieser Schicht und einige Schichten darunter zu sichern. Nun sollte die Radiokohlenstoffdatierung zeigen, ob das Jahr 535 nach Christus zwischen diesen beiden Zeitpunkten liegt. Wenn nicht, würde David Keys Theorie ins Wanken geraten. 6 Wochen später trafen die Analyseergebnisse ein. Professor Sigurdsson schickte David Keys eine Nachricht, zusammen mit seinem ausführlichen Bericht. Also, sagte Keys, was haben wir da? Die Nachricht war eindeutig. Gute Neuigkeiten. Die Schicht direkt oberhalb des Hauptausbruchs wurde auf das Jahr 1215 nach Christus datiert. Eine Schicht, einige Ebenen darunter, auf etwa 6600 vor Christus. Ein gewaltiger Zeitraum dazwischen. Wenn man sich das genau anschaut, erklärt Sigurdsson, sehen wir hier oben das Jahr 1215 nach Christus, dann direkt darunter die große Ausbruchsschicht. Und weiter unten, etwa 5 Schichten tiefer, liegt die Probe mit dem Datum 6600 vor Christus. Das bedeutet, der große Ausbruch ereignete sich irgendwann dazwischen, womöglich nur wenige Jahrhunderte vor dem oberen Datum. Und damit liegt das Jahr 535 mitten in diesem Zeitfenster. Für Sigurdsson ist klar, der wahrscheinlichste Zeitraum für das Ereignis liegt im ersten Jahrtausend nach Christus. Technisch betrachtet, sagt er, könnte der Ausbruch irgendwann zwischen 6600 vor Christus und dem Jahr 1300 nach Christus stattgefunden haben. Doch alle anderen Hinweise deuten auf eine deutlich engere Spanne, etwa zwischen Jahr 0 und dem Jahr 1000. 535 liegt exakt in der Mitte. David Keys 5 Jahre lange Spurensuche deuten auf ein erschütterndes Ereignis hin. Ein gewaltiger tropischer Vulkanausbruch um das Jahr 535 nach Christus. Krakatau, so scheint es, war der Ursprung. Der Ausbruch hätte eine gigantische Staubwolke erzeugt, die sich wie ein Schleier über den gesamten Planeten legte. Eine der zerstörerischsten Naturkatastrophen der Menschheitsgeschichte. Ein Ausbruch, der den Sommer in den Winter verwandelte, der Ernten vernichtete, Dürren auslöste, Millionen Menschen das Leben kostete und in der Folge zu Unruhen, Kriegen und dem Zusammenbruch ganzer Reiche führte. Ein einziger Ausbruch, der die Geschichte der Welt veränderte. Aber wie sah er aus, dieser Ausbruch vor 1,5 Jahrtausenden? Die freigesetzte Energie entsprach vermutlich der von 2 Milliarden Hiroshima-Bomben. Ein Ereignis, das alles übertraf, was die Menschheit je mit eigenen Augen gesehen hatte. David Keys bat den Vulkanologen Dr. Ken Willits, alle verfügbaren Daten, Baumringe, Eisbohrkerne, Augenzeugenberichte, in ein Supercomputermodell einzugeben, um den Verlauf des Ausbruchs zu rekonstruieren. Ich starte jetzt die Simulation, sagt Willits, und wir sehen uns die einzelnen Phasen dieses urzeitlichen Infernos an. Die Explosion wird im Sundameer verortet, zwischen Sumatra und Java. Basierend auf den Daten lässt sich berechnen, wie viel Material in die Atmosphäre geschleudert wurde. Der Computer errechnet, ein glühender Strom aus Magma und eine gewaltige Wolke aus Asche schießen in den Himmel. Dann eine zweite Explosion. Seewasser dringt in die Magmakammer ein und verursacht eine noch größere Detonation. Eine 30 Kilometer hohe Fontäne aus Magma, Staub und Gas erhebt sich über der Erde. Asche regnet auf Wälder, Felder, noch in 1000 Kilometern Entfernung. Die Wolken aus Dampf und Gas bohren sich in den Himmel. Und als sie scheinbar nicht mehr höher steigen können, steigen sie weiter, bis sie beginnen, das Sonnenlicht zu blockieren. Wie ein gewaltiger Atompilz breitet sich der Schatten in alle Richtungen aus. Die Folge? Ein natürlicher nuklearer Winter. Die Asche ist so fein, erklärt Willets, dass ein Hauch, der Atem eines Kindes, sie in der Luft schweben lassen kann. Und hoch oben in der Atmosphäre gibt es immer Bewegung. Sie würde sich verteilen, weltweit, und nicht mehr zu Boden sinken. Was damals geschah, war mehr als nur ein Ausbruch. Es war ein Weltereignis, eine tektonische Wende der Menschheitsgeschichte. Und Krakatau war sein Ursprung. Im Jahr 535 nach Christus hüllten mikroskopisch feine Aschepartikel und Schwefeldioxid aus dem Ausbruch von Krakatau den Himmel weltweit in ein gleichförmiges, graues Licht. Ohne das volle Sonnenlicht kühlten die Ozeane ab. Weniger Wasser verdunstete und die Atmosphäre wurde zunehmend trockener. Der Regen blieb aus. Es folgten Dürre und Hunger. Doch wie so oft in der Geschichte kam nach der Dürre das Gegenteil: massive Überschwemmungen, eine zerstörerische Klimaspirale. Was David Keyes jedoch am meisten faszinierte, war nicht das Klimaereignis selbst, sondern seine möglichen Folgen für die Menschheit. Wenn die Umwelt derart aus dem Gleichgewicht gerät, dachte Keyes, dann muss das auch politische Konsequenzen haben. Mich interessierten die langfristigen Auswirkungen. Kann ein einziges Ereignis tatsächlich einen Dominoeffekt in der Geschichte auslösen? Weltweit? Keyes nahm sich vor, ungelöste Rätsel des 6. Jahrhunderts neu zu betrachten. Ereignisse, die aus zeitgenössischen Quellen und archäologischen Funden bekannt sind, deren Ursachen aber nie eindeutig geklärt wurden. Das erste Rätsel? Die Ausbreitung einer verheerenden Krankheit, die das mächtigste Imperium jener Zeit, das Oströmische Reich, ins Wanken brachte. Im Jahr 535 war das unter Kaiser Justinian regierte Reich mit Zentrum in Konstantinopel auf dem Höhepunkt seiner Macht. Doch 7 Jahre später, im Jahr 542 nach Christus, wurde das Herz des Reiches von einer Katastrophe getroffen. Ein Zeitzeuge, der Mönch Evagrius, beschrieb das Grauen. Bei manchen begann es im Kopf, die Augen wurden blutig, das Gesicht schwoll an. Dann sank es in die Kehle und entriss sie dem Leben. Bei anderen setzte es in den Eingeweiden an, ein unstillbarer Durchfall. Evagrius schilderte den ersten dokumentierten Ausbruch der Beulenpest. Doch was hatte diese Pest mit der Klimakatastrophe 7 Jahre zuvor zu tun? Die Antwort liegt in der Biologie. Die Pest wird von einem Bakterium ausgelöst, einem Bacillus, der von infizierten Ratten auf den Menschen übertragen wird. Die Überträger, Flöhe, die sich vom Blut der Ratten ernähren. Wenn ein Floh das Pestbakterium aufnimmt, verstopft es seinen Verdauungstrakt. Der Floh kann dann nicht mehr richtig fressen. Er wird unersättlich. Er beißt und beißt, aber bleibt hungrig. Und sobald die Ratten sterben, sucht er sich ein neues Ziel. Den Menschen. Dann beginnt das Leid. Fieber, offene Geschwüre, Halluzinationen. Viele starben nach nur 2 bis 3 Tagen, bei vollem Bewusstsein. Andere verloren den Verstand noch vor dem Tod. Doch wie konnte ausgerechnet ein Klimawandel die Pest auslösen? Wissenschaftler wissen heute, Pestepidemien stehen in direktem Zusammenhang mit der Temperatur. Im Körper des Flohs bildet sich nur dann ein gefährlicher Fibrinklumpen, also die tödliche Blockade, Wenn die Temperatur unter 25 Grad Celsius liegt, ist es wärmer, wird das Bakterium einfach ausgeschieden, harmlos. Kühlere Bedingungen fördern also die Bildung dieser Blockade und machen die Pest hochinfektiös. Hat die globale Abkühlung um 535 also die Pest ausgelöst? Einige Quellen deuten darauf hin. Evagrius etwa berichtet, die Seuche sei in Äthiopien entstanden. Und die Wissenschaft bestätigt, die Region der großen Seen in Zentralafrika zählt zu den ältesten Herden der Pest weltweit. Normalerweise ist es dort zu warm für eine Epidemie. Doch wenn auch Afrika von der globalen Abkühlung betroffen war, dann wurde es zum tödlichen Brutkasten für die Pest. Von dort aus gelangte sie über Handelsrouten nach Norden, über Schiffe, über Ratten, über Menschen. Ziel: Alexandria, die größte Hafenstadt Ägyptens. Von dort weiter nach Konstantinopel. Und was beschleunigte die Verbreitung? Elfenbein. Das Römische Reich war geradezu besessen vom afrikanischen Elfenbeinhandel. Jedes Jahr wurden hunderte Tonnen importiert, für Luxusmöbel, für Geschenke an Würdenträger, für diplomatische Präsente an fremde Königshäuser. Diese Gier nach Elfenbein öffnete der Pest das Tor nach Europa. Nur 7 Jahre nach der Klimakatastrophe traf sie Konstantinopel mit voller Wucht. Die Auswirkungen waren apokalyptisch. Über 10.000 Leichen pro Tag mussten entsorgt werden. Wochenlang. Monatelang. Man warf sie ins Meer, türmte sie in die Türme der Stadtmauer, vergrub sie in Gärten und Plätzen. Soldaten wurden abgestellt, um Massengräber zu schaufeln. Ein Zeitzeuge schrieb, dass man bei 250.000 Toten einfach aufgehört habe zu zählen. Und mit jedem Flüchtling verteilte sich die Seuche weiter in Städte, Dörfer, Höfe. Millionen starben. Doch während das Römische Reich in Tod und Verwesung versank, nahm im Osten, 3000 Meilen entfernt, ein anderes Kapitel der Geschichte seinen Lauf. Ein Volk, geformt durch das gleiche Klimaereignis, bereit, eine neue Ordnung zu schaffen. Auch sie sollten eine entscheidende Rolle beim Niedergang des Römischen Reiches spielen. Und der Grund dafür lag, so unglaublich es klingt, in einem Unterschied zwischen dem Magen von Pferden und dem von Rindern. In den weiten, abgelegenen Ebenen der Mongolei, hunderte Meilen nördlich von China, kündigte sich eine Veränderung an. Vor dem Jahr 535 nach Christus herrschte dort ein Volk, das von chinesischen Chronisten als wilde, barbarische Reiter beschrieben wurde. Die Awaren. Aus chinesischer Sicht waren sie unzivilisiert, sogar abscheulich. Sie wuschen sich nicht, ihre Kleidung blieb ungewaschen, und zum Reinigen ihres Geschirrs ließen sie die Frauen die Schüsseln ablecken. All das war für die kultivierten Chinesen schlicht entsetzlich. Doch in einem Punkt waren die Awaren ihrer Zeit weit voraus, wie sowohl archäologische Funde als auch alte Schriften zeigen. Ihre Reittechnik. Ausgrabungen in ehemaligen Awarengebieten legen nahe, dass sie die fortschrittlichsten Reiter der Welt waren. Ihre Sättel und Zäumungen werden heute noch von ungarischen Steppenreitern genutzt. Und viele Historiker glauben, die Awaren haben vermutlich den Steigbügel erfunden. Eine Erfindung, die ihnen einen enormen militärischen Vorteil verschaffte. Ihre Pferde waren aber nicht nur Kriegsgerät. Sie waren Nahrung, Transportmittel, Lebensgrundlage. Die Awaren tranken vergorene Stutenmilch, ein alkoholisches Getränk. Das Pferd war ihr Mittelpunkt. Doch dann, in den Jahren 535 und 536, kam der Umbruch. Chinesische Aufzeichnungen und Baumringanalysen aus Sibirien berichten von extremer Kälte und Trockenheit. Die mongolische Steppe wurde schwer getroffen, mit Folgen, die Jahrzehnte andauerten. Im Jahr 552 nach Christus dann der Zusammenbruch. Die Awaren wurden von ihren ehemaligen Vasallen angegriffen, den Türken aus den umliegenden Hochländern. Und die einst unbesiegbaren Reiter wurden vernichtend geschlagen. Ein Umbruch, der bis heute Rätsel aufgibt. David Keyes hatte einen Verdacht. Vielleicht hatte es mit ihrer Wirtschaft zu tun, überlegte er. Die awarische Wirtschaft beruhte auf Pferden, die der Türken hingegen auf Rindern. Könnte der Unterschied in der Verdauung dieser Tiere historische Konsequenzen gehabt haben? Er wandte sich an den Forscher John Milne vom Macaulay-Institut im schottischen Aberdeen. Milne hatte jahrelang untersucht, wie verschiedene Tiere Nahrung verwerten und überleben. Diese Ponys hier, sagte Milne, entsprechen in Größe und Typ den damaligen awarischen Pferden, ähnlich den heutigen mongolischen und kasachischen Pferderassen. Dann zeigte er den Unterschied. Pferdedung besteht aus groben, schlecht zersetzten Pflanzenfasern. Kuhdung dagegen ist fein zermahlen, ein Beweis für bessere Verdauung. Rinder können also mehr Nährstoffe aus schlechter Nahrung gewinnen und eine viel breitere Auswahl an Pflanzen fressen. In einer Dürre, wenn das Gras knapp wird, können Kühe weiterhin fressen. Pferde hingegen mit weniger effizientem Verdauungssystem verhungern buchstäblich, obwohl Nahrung da ist. Ein strategischer Nachteil, der in Zeiten klimatischer Not den Ausschlag geben kann. Ich war verblüfft, sagt Keyes, dass es schlicht der Unterschied zwischen dem Verdauungssystem eines Rindes und eines Pferdes war, der womöglich den Lauf der Geschichte veränderte. Chinesische Berichte erzählen, wie nach der Niederlage durch die Türken tausende Awaren getötet oder versklavt wurden. Ihr Anführer beging Selbstmord. Die Überlebenden begaben sich auf einen 4 Jahrtausende langen Marsch gen Westen, ausgelöst, so Keyes, durch die Klimakatastrophe. Diese Flucht führte sie durch das heutige Nordkasachstan, entlang des Kaspischen Meeres, bis hin zu den fruchtbaren Grasländern südlich der Karpaten, in jene Region, die wir heute als Balkan kennen. Und dort, mit wiedergewonnener Stärke, wurden sie erneut zu einer Eroberungsmacht. Ihre Reitkunst war allen anderen überlegen, und bald fürchteten sie wieder alle Stämme, die sich ihnen in den Weg stellten. Römische Schriftsteller berichten, wie sie in den späten 50er Jahren des 6. Jahrhunderts an den Grenzen des Imperiums auftauchten, zunächst als Flüchtlinge. Doch binnen weniger Jahre hatten sie mit brutaler Präzision die Kontrolle über die dort lebenden Slawen, Hunnen und Germanen übernommen. Dann wandten sie sich dem Römischen Reich selbst zu. Ein Reich, geschwächt von Pest und Krisen, wurde nun auch von den Awaren heimgesucht. Konstantinopel, das Zentrum der Macht, wurde sogar belagert. Doch statt das Reich zu erobern, wählten die Awaren eine andere Taktik, Erpressung. Gegen Gold zogen sie wieder ab. Und das Reich zahlte, regelmäßig. Einige dieser Goldstücke sind heute noch in Museen zu sehen. Der Großteil aber soll noch immer unter den Ebenen Ungarns vergraben sein. Zeugen eines Kapitels, das mit Asche begann und mit Reiterstürmen endete. Man geht davon aus, dass die Awaren innerhalb von 50 Jahren umgerechnet über 7 Milliarden Pfund in Gold aus dem Römischen Reich erpresst haben. Die Auswirkungen dieser Reiternationen, kombiniert mit der Pest und den wirtschaftlichen Folgen, erschütterten das Reich in seinen Grundfesten. Und all das, so glaubt David Keyes, lässt sich zurückführen auf eine einzige Ursache, die klimatische Destabilisierung in der Mitte des 6. Jahrhunderts, ausgelöst durch einen gewaltigen Vulkanausbruch. Es entsteht ein Muster, so Keyes, ein weltweites Muster politischer Umbrüche, angestoßen durch ein Naturereignis. Er hatte bereits Belege für die Auswirkungen in Europa und Asien gesammelt. Nun wandte er sich einem neuen Kontinent zu, Amerika. und fand dort eine weitere, kaum bekannte Parallele. Eine große Stadt, zerstört. Ein historisches Rätsel, ungelöst. Und eine auffällige zeitliche Übereinstimmung. In der Mitte des 6. Jahrhunderts lebten rund 125.000 Menschen in Teotihuacan, im zentralen Hochland Mexikos. Um das Jahr 500 nach Christus erreichte die Stadt ihren Höhepunkt. Sie war eine sogenannte Primatstadt, eine Stadt so groß, dass es nichts Vergleichbares in der Region gab. Die nächstgrößten Städte zählten gerade einmal 10.000 oder 20.000 Einwohner. Teotihuacan war ein urbanes Gigant, einzigartig auf dem mexikanischen Hochland. Doch zur Mitte des 6. Jahrhunderts, kurz nach der globalen Klimakatastrophe, begann der Niedergang. Die Anthropologin Rebecca Storey untersucht seit 20 Jahren die Skelette aus dem Vorort Klahinga. Die Knochen erzählen die Geschichte einer kranken, unterernährten Bevölkerung. Wir finden dort viele Erwachsene, viele Kinder und erschreckend viele Säuglinge. Gerade im späteren Abschnitt der Stadtgeschichte zeigt sich, die gesundheitliche Lage verschlechterte sich dramatisch. Babys litten an langwierigen bakteriellen Infektionen, ein Zeichen dafür, dass bereits ihre Mütter geschwächt waren. Das Immunsystem der Neugeborenen war so geschwächt, dass sie krank auf die Welt kamen. In der Spätphase, so Story, sind 70% der bestatteten Kinder und Jugendliche unter 25. In der frühen Phase waren es 40-45%. Ein deutlicher Hinweis auf den Zusammenbruch einer Bevölkerung. Neueste wissenschaftliche Untersuchungen datieren den Niedergang nun in die Mitte bis späte 6. Jahrhundert, etwa 150 Jahre früher als bisher angenommen. Für David Keyes ein Wendepunkt. Der Fall von Teotihuacan folgt direkt auf die Klimakatastrophe. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass beides zusammenhängt. Baumringdaten aus Mexiko selbst gibt es nicht. Doch Sedimentanalysen von Seen auf der Halbinsel Yucatan zeigen, ab der Mitte des 6. Jahrhunderts begann eine 30 Jahre andauernde Dürre. Baumringe aus Chile und Kalifornien belegen eine drastische Verringerung des Wachstums. Und Flusspegel in Kolumbien zeigen, die Mitte bis späte 6. Jahrhundert war die trockenste Periode der letzten 3000 Jahre. Die Spuren aus ganz Amerika, kombiniert mit Rebecca Storys Erkenntnissen über Mangelernährung, sprechen für eine lang anhaltende Dürre, die laut David Keyes direkt mit dem weltweiten Klimaereignis verknüpft war. Wenn die Nahrung knapp wird, schwächt das die Menschen. Schwache Menschen werden krank. Und in einem trockenen Klima wird Wasser zum Luxusgut. Ohne Wasser gibt es keine Hygiene. Und schlechte Hygiene bedeutet Krankheit, Seuchen, Tod. Eine Stadt, deren Bevölkerung krank ist, kann nicht produktiv sein. Und eine unproduktive Stadt verliert ihren Reiz. So wandten sich immer mehr Menschen von Teotihuacan ab. Laut neuesten Forschungen wurde die Stadt schließlich von innen zerstört. Die Bevölkerung erhob sich gegen die herrschende Klasse. Paläste wurden gestürmt, der größte Tempel angezündet. Jemand hat die Dachbalken in Brand gesetzt. Die Decke stürzte ein, die oberen Wände fielen, zurück blieb ein Trümmerberg. Und das Gleiche geschah entlang der ganzen Hauptstraße der Stadt. Vielleicht hatten die Menschen das Vertrauen verloren. In ihre Priester, in ihre Führung. Die Priester sollten den Regen bringen, doch die Quellen versiegten, die Ernten verdorrten. Was folgte, war ein Umsturz, ein politisch-religiöser Zusammenbruch, ähnlich wie zur gleichen Zeit in Europa, im von Pest und Chaos geschüttelten Römischen Reich. Das Jahr 535 brachte nicht nur Asche und Dürre, es brachte eine Erschütterung der Weltordnung und öffnete die Tür in eine neue Epoche. Es war der Moment, in dem sich die Geschichte neu formierte, zwischen der Antike und der Welt, in der wir heute leben. In Zentralmexiko dauerte es 300 Jahre, bis sich nach dem Untergang von Teotihuacan eine neue Zivilisation etablieren konnte. Und während des gesamten 6. Jahrhunderts zeichnete sich auf der ganzen Welt ein ähnliches Bild ab. Alte Kulturen zerfielen, neue Gesellschaften begannen sich zu formen. Eines dieser neuen Gebilde, so David Keyes, war das, was später zu England werden sollte. Großbritannien in der Mitte des 6. Jahrhunderts, das waren die dunklen Jahrhunderte. Die Römer hatten die Insel etwa ein Jahrhundert zuvor verlassen. Im Westen kämpften die einheimischen keltischen Briten gegen die angelsächsische Invasion aus Nordeuropa. Der Legende nach war dies die Zeit des Todes von König Artus. Sein Land verwandelte sich in eine Einöde. Wo er auch ritt, fand er entwurzelte Bäume, verdorrte Felder, halbleere Dörfer und das Gefühl, als hätte ein Blitz überall zugleich eingeschlagen. Der Boden brachte keine Ernte mehr hervor, die Bäume trugen keine Früchte und selbst das Meer war arm an Fischen. So wurden die Königreiche des Westens das Ödland genannt. Aber war dieses Ödland vielleicht mehr als nur Legende? Könnte es sich um eine ferne Erinnerung handeln, an eine tatsächliche Klimakatastrophe, ausgelöst durch den Ausbruch des Jahres 535? Was wir sicher wissen, um das Jahr 547 nach Christus erreichte die Beulenpest, jene Krankheit, die das Römische Reich verwüstet hatte, schließlich auch Großbritannien. Sie kam über die Häfen an der Küste von Cornwall durch den regen Handel mit dem Römischen Reich. In den britischen und irischen Chroniken jener Zeit finden sich zahlreiche Hinweise auf große Seuchen. Begriffe wie Mortalitas magna, die große Sterblichkeit, und Mortalitas prima, die erste große Pest, tauchen immer wieder auf. Es war ein völlig neues Grauen. Die Menschen hatten keine Vorstellung, was mit ihnen geschah. Plötzlich entstanden schmerzvolle Beulen unter den Achseln und in der Leistengegend, und der Tod kam oft innerhalb weniger Tage. Laut David Keyes veränderte die Pest die politische Landkarte Großbritanniens. Damals war das Land geteilt. Im Westen lebten die einheimischen keltischen Briten, im Osten die eingewanderten Angeln und Sachsen. Die beiden Gruppen hatten kaum Kontakt miteinander. Die Kelten pflegten den Handel mit dem Rest des Römischen Reiches, während die Angelsachsen nach Skandinavien und ins heutige Deutschland blickten. Das bedeutete, die Kelten waren viel stärker der Pest ausgesetzt. Als die Krankheit wütete, starben im Westen ganze Landstriche aus. Ein Bevakuum entstand und die Angelsachsen rückten nach. So Keyes, entstand England. Ein Gedicht aus dem 6. Jahrhundert beschreibt die Vernichtung eines keltischen Stammes, der Männer von Gododin und ihres Anführers Madoc. Er wich nicht zurück, bis das Blut in Strömen floss. Er fiel die Männer, die nicht flohen. Als er zurückkehrte, lebte nur einer von 100. David Keyes sieht das Jahr 535 als Zeitenwende. Ein Moment, in dem sich Kräfte entluden, die neue Länder formten. England, Spanien, Frankreich, Japan, das vereinte China. Doch seine kühnste These sollte noch folgen. Könnte die Katastrophe nicht nur neue Reiche hervorgebracht haben, sondern auch eine neue Religion? Kapitel 11 – Der Pfad des Propheten. Heute ist nur noch wenig übrig vom Mareb-Damm in Jemen, an der Südspitze der arabischen Halbinsel. Doch zu Beginn des 6. Jahrhunderts war Jemen die bedeutendste Macht der Region und der Damm ihr größtes technisches Meisterwerk. Über 600 Meter lang, gespeist durch hunderte Kilometer an Kanälen. Aber nur wenige Jahre nach der globalen Katastrophe von 535 erfasste auch den Jemen ein Klimakaos. Zuerst Dürre, dann Sturm, Überschwemmung, Zerstörung. Auf Inschriften jener Zeit ist dokumentiert, wie der Damm immer wieder notdürftig repariert wurde. Eine große Inschrift aus dem Jahr 542 preist den Wiederaufbau unter Abraha, dem damaligen König. Hier, im Zentrum, erkennt man das königliche Siegel und eine lange Liste jener, die sich an der Reparatur beteiligt haben. Aber dann, plötzlich enden die Inschriften. Ein stummes Zeichen dessen, was arabische Quellen bestätigen, der Damm brach endgültig. Und mit ihm brach auch das Königreich. Die Bevölkerung wanderte ab und konzentrierte sich zunehmend auf ein neues Machtzentrum im Westen, Medina und Mekka. Im Jahr 570 wurde dort ein Kind geboren, Muhammad, der Prophet des Islam. Genau in jenem Gebiet, das durch den Zerfall des Damms gestärkt wurde, beginnt die Geschichte des Islam mit der politischen Bedeutung Medinas. Die Klimakatastrophe hatte also nicht nur das Machtzentrum verschoben, sie hatte auch die Familie Muhammads in eine Schlüsselposition gebracht. Seine Vorfahren hatten begonnen, Lebensmittel zu importieren und die hungernde Bevölkerung zu versorgen, so ein Historiker. Daraus wuchs ihr Ruf und ihr Einfluss. In einer Zeit von Dürre, Hunger und Krankheit fanden die Menschen Hoffnung in Muhammads Worten. Die Botschaft des Propheten traf auf eine Welt in Unruhe und bot ihr Ordnung, Mitgefühl und Hoffnung. In der antiken Welt jener Zeit lag ein Gefühl von Apokalypse in der Luft. Es herrschte Krieg. Es gab Revolutionen. Das Römische Reich, das fast 800 Jahre lang die politische Ordnung bestimmt hatte, wankte. Überall entstanden Schriften mit düsteren Prophezeiungen. Menschen riefen aus: Das ist das Ende. Die Welt stürzt ein. Was bedeuten diese Katastrophen? Welche Zeichen sind das? Die einst sicheren politischen Strukturen zerbrachen. Niemand wusste mehr, was die Zukunft bringen würde. Es war eine Zeit voller Unruhe, Angst und Unsicherheit. Und all das, so David Keyes, lässt sich zumindest teilweise zurückführen auf den Klimaschock, den der gewaltige Vulkanausbruch des Jahres 535 nach Christus ausgelöst hatte. Ein Ereignis, das nicht nur das Ende der Antike markierte, sondern den Übergang in die Welt, wie wir sie heute kennen. Doch was wäre, wenn sich so ein Ereignis erneut ereignete? Das ist keine Science Fiction, keine waghalsige Theorie. Tatsächlich gibt es weltweit mehrere schlafende Riesen, gewaltige Vulkane, deren nächster Ausbruch längst überfällig ist. Der gefährlichste von allen? Der Yellowstone-Supervulkan im US-Bundesstaat Wyoming. Seine Caldera, ein riesiger Krater, ist doppelt so groß wie jede moderne bekannte Caldera. Yellowstone ist in den letzten 2 Millionen Jahren 3-mal ausgebrochen und hat dabei weite Teile Nordamerikas verwüstet. Auch Kalifornien birgt Risiken. Die Caldera des Long Valley zeigt erhöhte seismische Aktivität. Der Boden hebt sich, Wälder sterben durch austretendes Kohlendioxid, die Bevölkerung ist zu Recht beunruhigt. In Europa wiederum liegt ein weiterer schlafender Riese. Die Campi Flegrei, ein unterirdischer Vulkankomplex nahe Neapel. Unweit vom berühmten Vesuv gelegen, leben heute 400.000 Menschen über diesem Gebiet. Der letzte Ausbruch im Jahr 1538 tötete 3.000 Menschen. Heute wären es ein Vielfaches, mit globalen Auswirkungen. Ein solcher Ausbruch würde nicht nur Italien treffen, nicht nur Europa, sondern die ganze Welt. Er würde das Klima verändern, die Muster von Trockenzeiten und Regenfällen verschieben, Temperaturen weltweit mehrere Grad senken. Die Folge? Missernten, Hungersnöte, ernste Konsequenzen für Gesundheit, Landwirtschaft und gesellschaftliche Stabilität. Die größte Gefahr, so ein Experte, besteht darin, dass weltweit nicht mehr genug Nahrung produziert werden kann. Und auch der Import fällt aus, weil alle Länder selbst betroffen sind. Früher konnten Menschen mit niedriger Bevölkerungsdichte zur Küste fliehen. Sie ernährten sich von Muscheln, Algen, allem, was das Meer hergab. Doch heute? Nicht genug Küste, nicht genug Muscheln, zu viele Menschen. Wenn es zum globalen Vulkanausbruch käme, wie würden wir reagieren? Unsere hochkomplexe Zivilisation hängt an einem seidenen Faden. Ernährung, Kommunikation, Transport. Ein solcher Ausbruch würde Satellitensysteme lahmlegen, den Flugverkehr auf unbestimmte Zeit unterbrechen und das globale Wirtschaftssystem in die Knie zwingen. Es würde zu Konflikten um Ressourcen kommen. Denn wenn es ums Überleben geht, bleibt nur, entweder man verhungert oder man kämpft. David Keyes zieht ein klares Fazit aus den Ereignissen um das Jahr 535. Ein einzelnes Ereignis verändert nicht sofort die Welt. Aber es stößt eine Kette von Entwicklungen an, deren Wirkung sich erst über Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte, entfaltet. Der große Knall kommt, aber die neue Welt entsteht erst langsam aus seinen Trümmern. Was also wäre, wenn morgen ein neuer Ausbruch geschähe? Niemand weiß es. Aber Historiker, Ökonomen und Politiker sollten die Macht der Natur, Geschichte zu schreiben, nicht länger unterschätzen.